Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Blauen Stunde. Anlass ist ein jährlich wiederkehrendes Ereignis, auf das sich die Wiesbadener Filmfreunde sehr freuen, auf das Filmfest X-Ground. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und bei uns ist heute Andrea Wink, die Festivalleiterin von X-Ground. Schön, dass du da bist, Andrea.
Ja, danke Jutta für die Einladung.
Als wir uns vor einer Weile verabredet hatten, um über das wieder einmal reiche, hochinteressante und vielfältige Programm der 33. Ausgabe des Filmfests zu sprechen, sah die Welt, naja, nicht gerade rosig aus, aber doch sehr viel besser als jetzt. Dann kam der Schock. Im November die Kinos geschlossen, keine Veranstaltungen möglich. Tja, was passierte dann, als du mit deinen Mitarbeitern aus der Schockstarre raus warst?
Für die Schockstarre war leider keine Zeit. Ich glaube, ich war gefühlt seit diesem Mittwoch, Bundesländer mit der Kanzlerin beschlossen hatten, nonstop am Telefon über mehrere Tage, weil wir natürlich mit heißer Nadel gestrickt einen Plan B hatten. Also unser Programm ist ja sowieso hybrid aufgestellt, weil wir uns natürlich schon im Juni gedacht haben, dass wir eigentlich gehofft haben, wir können in den Kinos vor Publikum spielen, aber uns war klar, dass das sicher nur eine ganz kleine Menge von Publikum sein wird, wegen den Abstandsverfügungen. Also es können ja nicht so viele Leute in die Spielstätten. Und da haben wir gedacht, dann planen wir gleich mal hybrid, also dass das Festival parallel sozusagen online oder wie es bei uns heißt, on demand, abrufbar ist. Und zwar haben wir das auch so geplant, dass wir geguckt haben, was geht in den Kinos. Damals war es im Caligari, glaube ich, noch bis zu 100, bevor wir dann hier wieder in Wiesbaden auf 50 gekürzt waren. Und dann haben wir gesagt, dann geben wir aber auch pro Film nur maximal 300 Tickets für On Demand raus, weil wir eigentlich dieses Erlebnis haben wollten, man hat quasi so viele Zuschauer wie im Kino. Und nicht mehr. Es soll ja nicht ein willkürlicher Verkauf von irgendwelchen Filmen sein, sondern die sollen ja auch geschützt bei uns laufen. Das war die Idee. Gut, dann passierte ja schon, dass wir gehört haben, dass nur maximal in unsere größte Spielstätte 50 Personen dürfen, was natürlich auch dann wieder die Hälfte der Zuschauer war, mit denen wir eigentlich pro Film oder Programm gerechnet hätten im Caligari. Wir haben ganz viele Termine mit den netten Mitarbeitern aus dem Gesundheitsamt gemacht und haben auch teilweise ausgemessen, was geht, und haben Sitzpläne vorbereitet. Also wir waren eigentlich ganz gut gerüstet für die, wie ich sagen würde, kleine X-Count-Ausgabe, die vor Publikum hätte stattfinden können im November. Nun gut, jetzt ist das nicht so. Also deshalb waren wir, also ich mehr oder weniger nonstop am Telefon, weil unser Plan B war, dass wir neben dem Online-Angebot, was ja eh sozusagen schon vorbereitet war, die Filme, ich komme gleich noch zu dem, was das Schlimme ist, was jetzt alles noch getan werden muss oder bis zum Beginn des Festivals getan werden musste und auch noch laufend, ja, dann haben wir versucht, einen Ausweichtermin zu finden, weil die Hoffnung stirbt zuletzt und ich finde, Filme gehören ins Kino in allererster Linie und vor Publikum gezeigt. Und das sollte ein gemeinsames Erlebnis der Zuschauenden sein und nicht alleine zu Hause. Ich meine, das geht jetzt halt leider nicht anders im November. Aber wir versuchen, wenn alles geht und wir das erlaubt bekommen, und ich hoffe, dass die Leute alle so vorsichtig sind, dass die Zahlen runtergehen, ja, sonst wird das nichts, werden wir vom 11. bis 20. Dezember in den Wiesbadener Spielstätten auf jeden Fall, also der Caligari Filmbühne, dem Monau Filmtheater und der Krypta der Marktkirche spielen. Mit unseren Außenspielplätzen sind wir noch am Verhandeln.
Also, das ist so spannend und aufregend, was du gerade sagst. Ich werde ja atemlos, wenn ich dir zuhöre. Aber ihr habt ja dann doch eine gute Lösung gefunden. Also das Beste, was zu machen war in der gegenwärtigen Situation.
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass das On Demand heißt ja nicht nur On Demand. Also sprich, wir haben, ich glaube, 71 Filme und Programme verfügbar. Es gibt nur 4 Filme, die wir nicht zeigen dürfen. Also online. So, das ist zwar schön, aber man muss natürlich da eine ganz andere Werbung fahren, als bei, wenn ich hier Programmhefte und Plakate für die Kinoveranstaltung auslege. Wir sind in Social Media Kanälen aktiv. wir schalten Störer auf Internetseiten. Ach, also es ist ein immenser Aufwand, das auch zu bewerben, weil das eine ganz andere Community ist, meiner Meinung nach, die sich diese Tickets eher kaufen würde. Dann darf man nicht vergessen, das reicht nicht. Man muss Content liefern, also Neudeutsch Inhalt. Sprich, wir mussten die Preisverleihung auf. Wir zeichnen noch während dem Festival die Preisverleihung auf. Ich meinte, die Eröffnung haben wir schon aufgezeichnet. Also alles Dinge, mit denen wir nicht gerechnet hätten, dass wir das alles jetzt noch vorproduzieren mussten. Das muss man ja auch erstmal können. Man muss Leute haben, die einem da helfen. Und das ist ein immenser Aufwand, den man nicht unterschätzen darf.
Ja klar, aber ihr seid soweit im Plan.
Wir sind im Plan. Mit kleinem Team sind wir im Plan.
Gratuliere. Über das Programm werden wir uns gleich im Einzelnen unterhalten. Zunächst aber die grundsätzliche Frage, wie viele Filme gibt es zu sehen? Habt ihr abspecken müssen aus den bekannten Gründen? Und die andere Frage ist, wo kann man das tun, wenn du uns das nochmal genau erklärst, online, wie geht das?
Also, wir haben abspecken müssen und zwar haben wir dieses Jahr 121 Filme im Programm, sonst sind es meist um die 200. Das ist dem geschuldet, dass wir ja auch dem im Mai nicht vor Publikum stattfindenden Go East Film Festival 2 Tage sozusagen im Murnau Kino und 2 Tage im Caligari für ihren gesamten Wettbewerb Dokumentar und Spielfilm zur Verfügung gestellt haben. Das hoffen wir dann im November wirklich auch vor Publikum zu tun. Online sind die Sachen auch zur Verfügung. Dann nochmal, damit man das vielleicht auch versteht, diese Sitzplatzabstände ist das eine. Wir brauchen auch ganz größere Slots, bevor das nächste Programm stattfinden kann. Es muss ja Zeit sein zum Lüften, die Zuschauer auszulassen, die Plätze zu reinigen. Also dadurch haben wir auch ein Problem bekommen in der Programmgestaltung und leider mussten wir uns von vielen Kurzfilmen als Vorfilm verabschieden, weil das die Zeiten der Programmslots noch weiter erhöht hätte. Und dann, wir können ja nicht um Mitternacht anfangen zu spielen, also wir müssten dann schon versuchen, das irgendwie uns von einem, eigentlich auch ein Herzstück von X-Ground ein bisschen zu verabschieden. Wir haben sie in Programm, aber nicht mehr als Vorfilm dieses Jahr.
Ja, und wie geht das, man nun online Filme sehen will?
Ganz einfach. Also man kann auf unsere ganz normale Seite gehen, www.xground.com. Die ist ganz einfach zu merken und da wird man schon auf der Startseite, gibt es gleich einen Button, wo man auf unsere, weil das ist wieder eine eigene Homepage, eine X-Ground On-Demand Homepage, die heißt ondemand.xground.com. Es ist ein bisschen kompliziert, aber man lernt sich dadurch. Am besten geht man auf unsere normale Seite und wird dahin geleitet. Kostet jeder Film oder jedes Filmprogramm 5 Euro. Man kann immer kaufen sozusagen. Aber nur bis 48 Stunden, nachdem der normale Spieltermin des Films zu Ende ist. Also jetzt haben wir Samstag. Also der Film, der gestern das Festival eröffnet hat, den kann man noch bis morgen Abend um 19.29 Uhr buchen. Danach ist Schluss. Wir wollten halt nicht so unendlich irgendwie Sachen ins Netz stellen, sondern auch so ein bisschen den Charakter eines Festivals wahren.
Gut, und du meinst also, das würden auch Leute hinkriegen, die nicht ganz so pfiffig sind in Computerdingen?
Ja, ich habe schon von einigen gehört, die es hingekriegt haben. Das einzige Problem ist, und das tut mir leid, aber das können wir nicht ändern, man muss im Besitz einer Kreditkarte sein. Sonst kann man nicht buchen. Aber das liegt daran, es gibt mittlerweile so viele Plattformen, die das natürlich seit früher anbieten, den Filmfestivals und wahrscheinlich auch anderen Veranstaltern. Und wir haben uns nach langem Diskutieren für die entschieden, die als die sicherste und gilt und der Marktführer ist, sitzen in Paris, arbeiten mit einer anderen Plattform, die das sichere darstellen soll, aus Neuseeland zusammen. Aber die bieten leider nichts anderes an wie Kreditkarten. Das können wir als kleines Festival nicht ändern.
Gut, dann wissen wir Bescheid und
aber kriegt's hin.
Versuchen unser Bestes. Ist immer eine Frage der Motivation, auch wie dringend man den Film sehen will.
Unbedingt dringend gucken. Und dann kann man ja nochmal, wenn er Ihnen so gut gefallen hat, einen Monat später es auf der großen Leinwand genießen.
Okay, sag uns doch bitte mal ein paar Highlights. Ganz kurz, nur so als
ganz kurz, weil ich ja gerade meine geliebten Vorfilme erwähnt habe. Ich bin ja auch noch im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Kurzfilm. Da möchte ich jetzt erstmal, also meine Highlights sind alle Kurzfilmwettbewerbe, die wir dieses Jahr im Programm haben. Angefangen vom regionalen Wiesbadener Kurzfilmwettbewerb, der morgen läuft, online. Und den internationalen Kurzfilmwettbewerb und als Highlight am letzten Tag des Festivals der Deutsche Kurzfilmwettbewerb. Das sind meine Highlights.
Dass X-Ground im November nicht in die Kinos darf, ist trauriger Höhepunkt eines schwierigen Jahres. Was hast du auf anderen Festivals erlebt? Und welche Konsequenzen hattest du im Vorfeld schon für Wiesbaden gezogen? Also das hattest du ja zum Teil schon gesagt. Ja. Aber erzähl uns, was du erlebt hast.
Also gut, mein letztes Festival, das ich erlebt habe, bevor Corona in Europa Einzug hielt, war die Berlinale. Da war alles eigentlich noch wie immer, nur dass man schon mitgekriegt hat, was in Italien passierte. Das war die letzte Februarwoche. Da fingen in Italien schon die ersten Infektionsfälle an. Und das hat man da schon irgendwie mitgekriegt und fand es auch, aber da wusste man halt alle noch nicht, was auf uns zukam. Und das Festival lief ab wie immer. Viele Menschen, viele Begegnungen, Partys, Empfänge und natürlich auch ganz viele Filme in vollen Kinos. So, danach war erstmal kein Festival mehr, es sei denn, man hat es online mitgemacht. Das heißt, endlose Meetings mit Skype, mit Zoom, mit was weiß ich, was für Plattformen, die das anbieten. Ich war bei Cannes sozusagen online beim Filmmarket, wo man dann jede halbe Stunde nicht persönlich mit jemand redet, sondern durch den Monitor, aber es ging auch. Es war auch wichtig, weil wir da ja auch viele Sachen abklären mussten, welche internationalen Rechteinhaber bereit sind, sich auf ein hybrides X-Ground auch einzulassen. Also ob sie uns auch die Rechte geben dann für online. Parallel zum Kino.
Und war das schwierig?
Na, das war nicht schwierig. Für mich habe ich das halt auch genutzt, um auszuloten, mit was für Plattformen wir arbeiten können, weil es kursieren ja viele. Es gibt sogar Vimeo oder sowas. Da haben aber viele gleich gesagt, nee, das ist uns zu unsicher. Und eigentlich war die Gewähr, wenn wir gesagt haben, wir machen das mit Festivalscope, dass fast alle Weltrechteinhaber gleich gesagt haben, dann ist es für uns okay in diesem Jahr. Gut, wahrscheinlich auch im nächsten. Das werden wir dann noch sehen, wie das weitergeht. Dann war ich in Venedig. Das war ja das erste große Festival, was im September live stattgefunden hat. Und ich war total beeindruckt, weil wir das auch noch, ich wollte es mir auch mal so ein bisschen angucken. Natürlich können wir X-Count nicht mit dem großen Venedig-Filmfestival vergleichen. Aber ich wollte mir so ein bisschen angucken, wie die Abläufe im Kino sein können und wie das klappt. Und das war dort alles hervorragend. Wobei Italien andere Verordnungen hat. Da war ein Schachbrettmuster erlaubt in den Kinos. Das geht ja hier in Deutschland nicht, weil wir diese 1,5 Meter Abstand haben. Es herrschte überall Maskenpflicht. Die können natürlich auch ihr Gelände, wo alle Festivalkinos sind, auf dem Lido absperren. Es gab, glaube ich, 8 oder noch mehr Kontrollstationen, wo man erstmal durch ein Zelt musste, wo man Fieber gemessen bekam, automatisiert. Und danach, das gibt es aber schon seit einigen Jahren wegen den Anschlägen, die Kaschenkontrolle. Und dann war aber auch Outdoor am Lido Maskenpflicht. Also man war eigentlich die ganze Zeit sozusagen zumindest so, dass man sich und andere schützt und eine Maske trägt. Und das hat ganz toll geklappt.
Ja, war aber auch keine schöne Erfahrung.
Du hast ich habe viele Filme gesehen. Ja, also das war, man hat da keine Termine mehr gemacht, weil die Meetings, das gab es dieses Jahr nicht mehr.
Immerhin. Du hast mir erzählt, du hast auch Kontakt gehabt mit Filmemachern in Italien. Du hast mir erzählt von einer Begegnung in Sizilien.
Ja, das stimmt. Ich habe eine unserer Filmemacherin, also das macht man manchmal so und das war dann jetzt Zufall. Ich habe das schon öfters gemacht. Ich glaube, ich war auch mal vor ein paar Jahren in der Türkei und habe dann gleich von einem Filmfestival lauter Filmkopien mit nach Hause gebracht vom Urlaub. Das spart uns etwas Geld, was die Verschickung betrifft. Und ich habe tatsächlich eine unserer Filmemacherinnen dann in Sizilien getroffen, wo ich noch im Urlaub hin konnte im Oktober. Und das war sehr beeindruckend, weil das ist eine Dokumentarfilmmacherin, der ist The Wolf in the Park, so ähnlich heißt der Film, kommt jetzt nicht auf den genauen Titel, läuft bei uns in einem Doppelprogramm im Fokus. Und Virginia hat wirklich sehr beeindruckend erzählt, dass sie eine der ersten war, die dann auch in Bergamo dokumentarisch für Nachrichtensender gefilmt hat und wie schlimm das alles war. Und dass sie dann auch manchmal nicht versteht, dass das nicht in allen Köpfen auch so drin ist, weil gerade Sizilien ist ja nun eher ein Teil, der bei der ersten Welle gar nicht getroffen wurde oder fast gar nicht. Und ich fand es auch sehr interessant. Da wird zwar sehr vorsichtig, also es war dort auch alles sehr vorsichtig. Man kommt überhaupt nirgends rein, nicht wie hier in Deutschland bisher. Also ohne Fiebermessen keinen Zugang, weder zum Museum noch zum Restaurant noch zum Hotel. Also ich fand das sehr gut, dass das da so strikt gemacht wird. Und trotzdem ist das Leben abends natürlich draußen und pulsiert, wenn es warm ist. Und da war auch die Regisseurin ein bisschen verständnislos und meinte, sie versteht das gar nicht so. Sie kann vielen jungen Leuten auch erzählen oder auch die mit ihr studieren an der Hochschule, wie schlimm das alles war. Aber wenn man das, glaube ich, nicht selber sieht, ist das so weit weg. Und das ist auch die Gefahr, warum dieses Virus sich halt immer weiter ausbreiten kann. Ja? Was wir nicht sehen, glauben wir vielleicht erstmal nicht, obwohl das ganz schön dumm ist.
Ja, leider. Gleich geht es bei uns weiter mit einem Blick auf das Programm und den Themenschwerpunkt Focus Italien. Zuvor aber Musik, natürlich aus Italien. Gianluigi Trovesi, Mazurka Alterata. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit einem blauen Stunde-Spezial zum Filmfest Exgound. Und bei uns ist die Festivalleiterin Andrea Wink. Andrea, jetzt also zum Programm. Lass uns anfangen mit dem diesjährigen Länderschwerpunkt Italien. Warum ist die Wahl überhaupt auf dieses Land gefallen? Was habt ihr euch von der italienischen Filmszene versprochen?
Ja, also ich muss vielleicht nochmal erklären, weil jeder denkt natürlich, dass wir jetzt Italien haben, hat vielleicht auch was mit den Bildern wegen Corona zu tun, aber mitnichten. Wir müssen immer im Sommer des Vorjahres unseren Länderschwerpunkt festlegen, weil das mit Förderanträgen zu tun hat, die wir für bei Hessen Film und Medien, also von der Landesförderung abgeben müssen. Und da haben wir uns schon im August 2019 für Italien entschieden, aber aus anderen Gründen. Erstmal haben wir schon sehr viele starke italienische Filme zu Beginn des 2019er Jahres gesehen, was natürlich erstmal der erste Grund für ein Land ist, ja, wenn wir das präsentieren wollen. Es muss starke Filme geben. Dann war zu der Zeit noch Salvini mit in der Regierung, wenn man sich nochmal so ein bisschen zurückerinnert. Es gab ziemlich heftige Äußerungen in Italien, der Rechtsruck ging immer weiter, auch wie mit den Geflüchteten umgegangen ist, mit den Seenotrettern. Also für uns waren das alles wichtige Themen. Wir haben ja auch einen Vortrag von Pro Asyl über die Situation im Mittelmeer im Programm an den Fokus angedockt mit Unterstützung von Amnesty. Also das war so der Hauptgrund, warum wir Italien gewählt haben. So, und das schlägt sich aber auch im Programm wieder, weil natürlich Corona, die Drehbedingungen da, das geht gerade sowieso alles fast gar nicht, ja, oder es ging mal wieder kurz im Sommer und jetzt ist auch dort wieder alles gestoppt. Also haben wir natürlich Filme ausgesucht, die ein bisschen mehr mit diesem Hintergrund zu tun hatten. Da geht es halt sehr oft um die Situation, die sozialen Zusammenhalte in der Gesellschaft, die Situation von Geflüchteten, wie reagieren Italiener, denen es mittlerweile auch nicht gut geht, darauf. Das spiegelt sich sehr in unseren Filmen wieder.
Wie viele Filme aus Italien sind denn zu sehen?
Oh Gott, jetzt muss ich anfangen zu zählen. Ich glaube, wir haben um die jetzt nicht lang 10 Langfilme im Programm und 4 Kurzfilme in einem Kurzfilmprogramm. Ich muss noch erwähnen, ich hatte vorhin ja kurz gesagt, dass wir fast alle Filme bis auf 4 on demand haben. Wir haben in unseren Länderschwerpunkten auch immer historische Positionen und natürlich auch im Italien-Fokus. Wir zeigen den wunderbaren Camorra von Lina Wertmüller. Das ist eine analoge Filmkopie, das geht nicht online. Also da müssen wir wirklich alle die Daumen drücken und hoffen, dass wir den in der wunderschönen Caligari-Filmbühne im Dezember sehen können. Und dann haben wir noch einen Genrefilm, der heißt Der achtbare Mann, ist mit Kirk Douglas in der Hauptrolle und Morricone hat die Filmmusik komponiert. Und das ist ein Film auch aus den 70ern, den gibt es nur als Archivkopie. Da haben wir dann schlechte Karten für online, aber wir können uns hoffentlich freuen aufs
also,
Kino.
Also wir drücken alle Daumen, die wir haben.
Ja.
Dass wir die im Dezember sehen können, dann im Kino. Ja, soweit Italien. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch dringend empfehlen?
Ich habe ja eben schon die gesellschaftspolitischen Themen in Italien angesprochen. Das gibt es natürlich auch bei weiteren Filmen in unserem Programm. Der Film, der mir sehr am Herzen liegt, heißt Nasir. Der kommt aus Indien und ist von Arun Kartik. Da geht es um einen Mann, der eigentlich immer mit harter Arbeit und in beengten Verhältnissen lebt, versucht seine Familie irgendwie übers Wasser zu bekommen oder wie man so sagt, am Leben zu erhalten. Und er verliert nie seine gute Laune und seinen Glauben an das Gute. Allerdings ist er Muslim. Und das gibt ein Problem in der indischen Gesellschaft. Sie kommen zwar alle gerne in seinen Stoffladen, aber am Ende wird alles immer brutaler mit dem Hindu-Nationalismus und das geht ihm auch an den Kragen, ich verrate es schon mal. Aber der Film ist wirklich sehenswert.
Und sehr aktuell.
Sehr aktuell, ja.
Und dann wäre da noch Klaus Lemke, gerade 80 geworden und der letzte unabhängige Filmer. Die Filme von Klaus Lemke, Ein Call Girl für Geister und Bad Boy Lemke sind leider nicht on demand zu sehen. Da kann man nachfragen, so viel man will. Aber vielleicht klappt es ja im Dezember. Wir haben jetzt schon mal mit ihm gesprochen. Klaus Lemke, In ihrem neuen Film Bad Boy Lemke hat man den Filmabbrüchen zusehen können und ja, darüber rätseln können, warum sie jetzt nicht weitermachen wollen. Das ist für einen Zuschauer nicht ganz einfach, weil man ja nicht genau weiß, was in ihrem Kopf vorgegangen ist.
Also der Film geht gleich los mit dem Film, den ich in Fuerte abgebrochen habe. Da erkläre ich ganz lang und auch ganz deutlich und vollkommen live, dass ich die Hotels nicht mehr umsonst kriege. Denn ich habe überhaupt gar kein Geld für Hotels. Ich habe die Hotels gekriegt dafür, dass ich den Garten oder die Zimmer mediengerecht oder werbegerecht in meinen Film reintue. Dafür kriege ich dann 4 Apartments von den Hotels, die ich will, und umsonst. Und dafür sind die auch drin in dem Film, auf Teufel komm raus. Und plötzlich, bei dem ersten Film in Fuerte, konnten sich das die Hoteliers nicht mehr leisten, weil alle Welt nach den Anschlägen, nach den Terroranschlägen auf die auf die sicheren Kanarischen Inseln wollte. Und da war ich nicht mehr so interessant. Und das erkläre ich auch ganz genau, erkläre ich das. Ich erkläre auch das, was ich vorhin erzählt habe, die Ratte, warum ich den Film abgebrochen habe. Aber ich habe ihn nicht wirklich abgebrochen. Ich musste ihn dann irgendwie fertig machen. Weil ich das wahre Leben dieser Darstellung so viel interessanter fand als das Leben, was ich erfunden hatte und jetzt verfilmt habe. Es gibt immer, wenn man es überhaupt nicht verstehen sollte, wäre das nicht gut. Ich finde, die Leute müssten verstehen, warum ich jetzt aufhöre. Bei einem anderen Fall ist es so, dass ich diesen englischen Bankräuber, mit dem habe ich den Film angefangen, das sage ich auch, und dann habe ich ihn dummerweise an der Copacabana, wusste ich nicht, dass dort Strudel sind. Ich habe ihn da in einen Strudel rein, bitte geh da rein und schwimm dann, und der wäre eigentlich beinahe umgekommen. Also der wollte mit mir nicht mehr drehen, der wollte mit mir noch nicht mal auf ein Bild oder irgendeine Versöhnung.
Kann man verstehen.
Ja, kann man verstehen. Aber ich meine, der lebte, Bix war das, der lebte damals. Und die Bardot, das ist total zu verstehen. Die Bardot war, niemand wusste das. Wir dachten, die Bardot ist ein Mädchen aus anständigem Haus. Und wir kommen easy mit der zurecht. Die Bardot war eine ausgekochte Spielerin und hat uns komplett das ganze Geld, was wir hatten, um den Film mit ihr vorzubereiten, hat sie uns einfach einen Abend aus der Tasche gezogen. Dann war der Film zu Ende. Das erzähle ich auch ganz genau und das ist gänzlich authentisch. Nur Gunter Sachs wusste nicht, dass er eine Spielerin geheiratet hat, aber der Rest in Frankreich schon.
Also wie ich das verstehe, sind es Begebenheiten von außen, ja, die Sie dazu bringen. Es liegt nicht in Ihnen selbst. Wissen Sie, was ich mal gedacht habe, kurzzeitig auch? Ja. Ich dachte, man sieht ja in Ihren Filmen viele hübsche Mädchen.
Ja.
Und ich dachte, vielleicht hat er irgendwann auch mal die Nase voll von diesem hübschen, barbusigen Mädchen und will lieber was anderes machen.
Das ist nicht der Fall. Die wenigsten sind übrigens barbusig. Das ist das Erstaunliche. Die,
ja,
die Leute sehen immer nackte Mädchen, wenn sie bei mir Mädchen sehen.
Herr Lemke, irgendwann sind die immer barbusig. Irgendwann.
Aber irgendwie sind die immer barbusig.
Ja, dann ziehen sie sich wieder was an, aber irgendwann sind sie immer barbusig. Könnte ich jetzt mit Ihnen wetten.
Weil es ja auch eine große Freude ist.
Ja, natürlich. Sehen wir doch alle gerne.
Ja, das finde ich süß von Ihnen.
Ja, und wir hatten uns darauf gefreut, Ihre Filme jetzt beim Eckground Filmfest zu sehen. Und leider sind die Kinos geschlossen im November. Und leider können wir Ihre Filme nicht on demand sehen. Und das hat auch Gründe.
Man kann aber andere Filme, man kann ein Call Girl für Geister, kann man noch bis zum 15. November auf WDR-Mediathek sehen, wann man will. Und weitere 3 bis 4 Filme von Cleo, umsonst und immer. Am 15. November geht aber ein Call Girl für Geister raus. Das sind gesetzliche Vorschriften. Aber der Grund, warum man es nicht hier on Video on Demand sehen kann, ist, dass ich allein davon lebe, wenn ich die Streaming-Rechte meiner Filme verkaufe. Und die müssen auch mir gehören und die müssen komplett unangetastet sein. Denn die Chance, dass jemand einen Lemke-Film kopiert, das haben schon viele Leute gemacht und das wirklich toll verkauft. Und die sind auch meistens im Internet. Also sie können im Internet jede Menge Filme sehen, die einfach vollkommen unerlaubt da drin sind. Aber jetzt, wo sie drin sind, lasse ich sie auch drin, mache kein Theater. Aber wenn zum Beispiel jemand mir Bad Boy Lemke klauen würde, das wäre ein wirklicher Schlag. Ich könnte nicht den nächsten Film mehr drehen, denn die 70.000, 80.000, die ich für den Film kriege, Streaming, brauche ich dringend für den nächsten Film. Und das ist in Gefahr, denn es gibt keinen sicheren Weg für Streaming oder Video on Demand. Jeder, der ein bisschen was weiß, kann das knacken.
Das sind natürlich Gründe, die wir alle verstehen und akzeptieren müssen. Oder das natürlich auch freiwillig tun. Das ist ja völlig klar. Und so hoffen wir also, dass wir die Filme sehen können im Dezember.
Und da komme ich dann auch.
Und dann kommen Sie. Dann dürfen wir uns darauf freuen, dass Sie dann zu uns nach Wiesbaden kommen.
Jutta, danke schön.
Ich danke Sie Ihnen, Klaus Lemke. Und dann hoffentlich bis bald im Dezember in Wiesbaden.
Kuss, Kuss.
Soweit also Klaus Lemke. Möchtest du noch etwas zu Lemke sagen, Andrea?
Ja, also ich freue mich sehr, dass wir das überhaupt mit ihm sozusagen ausgemacht haben, weil Klaus Lemke ist ja sozusagen auch der Herr über seine Werke. Also man muss mit ihm telefonieren und muss das abklären und wir haben seitdem wirklich sehr viele Telefonate gehabt und die waren alle sehr nett. Und klar, ich verstehe ihn, dass er sagt, er möchte nicht, dass seine Filme online zu sehen sind, weil er hat ja ganz andere Angewohnheiten, wie er dreht. Er nimmt ja kein Fördergeld und gar nichts. Und er muss seine Filme am Ende verkaufen ans Fernsehen. Und da schadet das natürlich, wenn die vorher on demand gezeigt werden oder online. Ja. Aber ich hoffe, vielleicht klappt es im Dezember, dass er sogar nach Wiesbaden kommt. Das würde mich sehr freuen.
Ein besonders gewichtiges Thema sind die Filme von Frauen. Welche kann man sehen und warum sollte man sie sehen?
Also Filme von Frauen haben wir ganz viele im Programm. Ich finde es immer wichtig, Filme anzuschauen, wo hinter der Kamera eine Frau stand, weil es immer noch zu wenige davon gibt. Da kann ich vielleicht stellvertretend zwei wunderbare deutsche Dokumentarfilme erwähnen. Und zwar ist das einmal Der Walchensee Forever von Jana G. Wonders, der auch mittlerweile, glaube ich, schon ganz viele Preise abgeräumt hat. Und sie steht nicht nur als Frau hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera geht es eigentlich nur um die Frauen in ihrer Familie, die halt am Walchensee ein Restaurant betrieben haben. Und das ist ein wunderbarer Blick über fast 100 Jahre deutsche Geschichte. Also der hat mich wirklich, wirklich sehr beeindruckt, kann ich allen nur empfehlen. Und auch Familiengeschichte versucht Sharon Rieber-Kahn in Displaced, also am falschen Platz sozusagen, aufzuarbeiten. Sie geht der Geschichte ihres Vaters auf den Grund und versucht als Nachfahrin von Shoah-Überlebenden mit dem Vater über dessen Vater während der Shoah zu sprechen. Und das erweist sich als mehr als schwierig. Auch wirklich ein sehr wirklich berührender Film.
Im Programm steht auch eine Würdigung des großen Filmmusikkomponisten Ennio Morricone, der in diesem Jahr gestorben ist. 91 ist er geworden. Morricones Musik müsste man ja unbedingt im Kino hören. Geht nicht. Und on demand geht auch nicht. Also hoffen wir auf den Dezember. Wir hören jetzt und hier Morricones Cinema Paradiso, gespielt von Daniel Hope. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit einer Extra-Ausgabe der Blauen Stunde und Andrea Wink. In Zeiten wie diesen mit ihren Sorgen und Nöten ist man besonders auf Unterstützung und Solidarität angewiesen. Andrea, welche Erfahrungen hast du gemacht?
Also wir haben eigentlich schon, also ab Juni, wo wir uns auch entschieden haben, dass wir planen, dass wir stattfinden, halt zweigleisig, online und offline, wie der Plan war, haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also für alle unsere Förderer, die sind ja dann nun mal von Stadt und Land und der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, der immer den Länderschwerpunkt unterstützt, haben uns keine Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil, man bekommt Hilfe, soweit es irgendwie geht. Und auch manchmal, es geht nicht nur ums Geld, es geht auch manchmal darum, dass einem halt andere Unterstützung zuteil wird. Und das klappt prima. Auch fast alle unsere Sponsoren sind uns treu geblieben. Dafür auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist nicht üblich in diesen Zeiten. Ja? Das trifft wirklich alle schwer. Ja? Jetzt kann man noch den Bus sehen von der SW mit dem ganzen Ex-Crown-Plakaten drumherum. Und wir wissen auch, dass es die sehr schwer getroffen hat und freuen uns umso mehr, dass sie uns weiter unterstützt haben. Das finden wir ganz toll. Aber es sind auch kleinere Firmen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, die vielleicht auch mal nur eine Anzeige bei uns schalten und uns dadurch unterstützen. Auch das ist toll. Auch hier muss ich es einfach nochmal sagen, vielen Dank dafür. Ich meine, Radio Rheinwelle ist auch unser Medienpartner, wie der Wiesbadener Kurier und der Sensor, die uns seit Jahren unterstützen, natürlich auch jetzt gesagt haben, in diesen Zeiten macht ihr weiter. Dafür auch euch ein großes Dankeschön. Und ich möchte nochmal zwei Firmen erwähnen aus Wiesbaden, wenn ich das darf. Das ist einmal die Magenta TV Produktionsgesellschaft und Pille Filmtechnik, die seit Jahren uns mit Preisen für den Nachwuchs, für junge Filmemacher im deutschen Kurzfilmwettbewerb unterstützen. Und hier auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür.
In finanzielle Schwierigkeiten werdet ihr nicht kommen, das hat Wiesbadens Kulturdezernent Axel Imholz signalisiert. Die Zuschüsse der Stadt sind gestiegen, aber das ist noch nicht alles. Axel Imholz erzählt uns genaueres darüber. Herr Imholz, der Zuschuss der Stadt zur 33. Ausgabe von Ex-Ground ist höher als sonst, nämlich 120.000 Euro. Außerdem hat die Stadt eine Ausfallbürgschaft zugesichert. Wussten Sie damals schon, was auf Sie zukommt?
Also, dass wir den Zuschuss angehoben haben, das haben wir beschlossen, bevor wir irgendwas von Corona geahnt haben. Das ist auch dauerhaft. Also die 120.000 soll es Jahr für Jahr jetzt geben. Hängt auch mit den höheren Anforderungen zusammen, die das Festivalteam Jahr für Jahr zu bestreiten hat. Und natürlich auch nicht alles nur ehrenamtlich gemacht werden kann. Ein Teil der Arbeit muss auch vergütet werden. Das wollen wir ein bisschen damit dann auch abfedern. Die 35.000, die haben wir jetzt erst in diesem Sommer beschlossen, als schon klar war, dass der Coronavirus auch die Kultur hart trifft. Also vielleicht nicht durch Infektionen, aber durch Schließungen von Angeboten. Wir hatten ja Lockdown in der Kulturszene schon einmal und da sind Einnahmen weggebrochen in dem Bereich. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine Sitzungsvorlage, in der wir für alle Kultureinrichtungen darstellen, mit welchen Ausfällen für dieses Jahr aus deren Sicht zu rechnen ist. Immer unter dem Vorbehalt, es kann auch noch schlimmer kommen, vielleicht besser, aber inzwischen wissen wir, es kommt schlimmer. Und da ist Ex-Ground auch berücksichtigt gewesen in der Höhe von 35.000 Euro Ausfallbürgschaft. Das heißt, wegbrechende Einnahmen aus dem Kartenverkauf, insbesondere im Kino, können wir durch so etwas ausgleichen.
Gehen Sie davon aus, dass es bei diesem Betrag bleibt oder kann der noch erhöht werden?
Wir haben noch einen Puffer in der Sitzungsvorlage mit drin gehabt. Aktuell muss ich davon ausgehen, dass es schlimmer wird, weil ein geschlossener November in unseren Überlegungen noch keine Rolle gespielt hat und sicher auch bei den Kulturschaffenden nicht, die mit Blick auf das zweite Quartal uns ihre Bedarfe gemeldet haben. Und dann werden wir natürlich mit dem Jahresabschluss, also wenn der Dezember vorbei ist, nochmal uns zusammensetzen oder telefonieren mit den Betroffenen und nochmal konkret nachfragen, wie sieht es bei euch jetzt aus, wie habt ihr in diesem Jahr abgeschnitten, was hängt davon direkt mit Corona zusammen und dann muss man gegebenenfalls nochmal nachsteuern.
Sie haben gesagt, diesen Zuschuss gibt es jedes Jahr von 120.000. Das ist eine sehr schöne Erhöhung. Bedeutet das, dass das Ex-Ground Festival sehr wichtig ist für Wiesbaden, dass Sie das für sehr wichtig halten?
Also wir haben ja mehrere tolle Filmfestivals in Wiesbaden, aber es gibt eins, das mir besonders am Herzen liegt. Und nicht erst seitdem ich Dezernent bin, also ich war schon Jahre vorher Fördermitglied des Ex-Ground Festivals. Ich muss dann immer aufpassen, dass ich die nicht besser behandle als die anderen, aber wir haben auch für andere Festivals Zusetzungen vorgenommen, sodass wir uns in einer schönen Linie bewegen. Der Film ist ohnehin das Kulturmedium, was mir persönlich schon seit vielen, vielen Jahren eine besondere Freude bereitet. Und dass wir an der Stelle jetzt die Unterstützung dann auch platzieren konnten mit breiter Unterstützung im Stadtparlament, hat mich in der Tat ganz besonders gefreut.
Wie wichtig ist denn Ex-Ground für die Filmstadt Wiesbaden?
Ja, es ist ja schon was Besonderes, weil eben nicht der Mainstream-Film gezeigt wird, auch wenn bei der Pressekonferenz ein Actionfilm nur 48 Stunden mal genannt wurde, weil nur so lange die Filme online verfügbar sind. Es ist experimentelles Filmen, was dort ein Publikum findet. Und es findet in Wiesbaden ein Publikum. Das ist ja das Besondere dabei. Es wird nicht nur la pur la gemacht. Also wir zeigen mal was, egal ob es die Leute interessiert oder nicht. Man trifft Jahr für Jahr den Nerv des Publikums. Und egal, ob jetzt klassische Dokus oder ganz schräge, abgefahrene Filme, die Menschen kommen, weil sie so etwas auch sehen wollen. Und das ist das Schöne. Ich mag das Schräge jetzt natürlich ganz besonders. Aber auch die Dokus und muss man sagen, also es hat sich den Platz über Jahre stetig erarbeitet, das Festival, aber es hat jetzt seinen festen Platz im Kulturleben unserer Stadt und ich möchte es nicht missen.
Wie ist denn die Stimmung bei den Stadtverordneten zum Thema Filmstadt Wiesbaden? Ist das überhaupt ein Thema? Wird Wiesbaden als Filmstadt wahrgenommen oder ist das etwas, was am Rande läuft?
Ja, der Begriff Filmstadt ist ja unscharf. Viele verwenden den Begriff Filmstadt im Zusammenhang mit Filmmachern, also Babelsberg oder sowas wird dann ja gerne genannt. Das, in dem Sinne Filmstadt sind wir nicht. Wenn man aber auf die Menschen schaut, die sich mit dem Mediumfilm beschäftigen, auch mal tiefer graben, also jetzt nicht nur das, was im klassischen Kino dann auch gezeigt wird, nicht nur die Blockbuster, sondern die Vielfalt des Mediums dann auch ans Licht fördern. Dann haben wir viele Orte, also wir haben ja auch das Monofilmkino neben unserer Caligari-Filmbühne, in denen Raum dafür gegeben wird. Und dann brauchen wir die Menschen, die Begeisterung für den Film haben. Es sind ja keine Veranstaltungen der Stadt Wiesbaden, sondern X-Ground ist ein Team von Filmbegeisterten, die das seit vielen Jahren machen. Und dann sind wir Filmstadt. Also jedes Mal, wenn wir eins dieser tollen Festivals haben, dann können wir mit Fug und Recht sagen, Wiesbaden ist eine Filmstadt.
Wir haben aber auch die Institutionen in der Stadt, die ihren Beitrag leisten zur Filmstadt, zu dem Begriff Filmstadt Wiesbaden. Sie haben recht, dass der etwas unscharf ist, aber er ist variantenreich.
Nein, das ist völlig korrekt. Also wir haben natürlich die Murnau-Stiftung mit Sitz hier in Wiesbaden. Das Filminstitut hat auch eine Dependance hier mit in Wiesbaden. Wir arbeiten auch eng zusammen, sind da auch Mitglied dabei. Und dann haben wir natürlich im produzierenden Bereich auch unheimlich viele Menschen, die hier mit dem Filmemachen ihr Geld verdienen. In unterschiedlichsten Bereichen, also eigene Produktionsfirmen. Es gibt ja sogar Fernsehserien, auch heute noch, die in Wiesbaden gedreht werden. Im Film sind wir eher selten Kulisse. Ich sag mal, alle Jahre wieder wird auch ein Film in Wiesbaden gedreht oder im Rhein-Main-Gebiet, aber prominent mit unserer wunderschönen Kulisse vor allen Dingen in Wiesbaden. Da müssen wir uns sicher nicht verstecken. Aber in dem Sinne, filmproduzierende Stadt mit großem Schwerpunkt. Wir zeigen uns ja gerne von unserer stärksten Seite und sagen, wir sind die Tollsten und die Besten. Ich neige eher zur Bescheidenheit. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Ich wollte nur darauf hinaus, ob bei den Stadtverordneten Wiesbaden Filmstadt als Image gesehen wird. Zu Wiesbadens Image gehört Filmstadt.
In dem Sinne, in dem ich es eben genannt habe, ja. Weil der Wert macht sich eben auch am Geld fest und dass die Mittel aufgestockt worden sind. Das ist dann auch ein Gunstbeweis, hätte man in früheren Zeiten gesagt. Wenn der Herrscher dann eben die Mittel erhöht, jetzt haben wir keine absolutistischen Zustände. Trotzdem, wenn Haushaltsberatungen stattfinden, dann wird ja abgewogen. Und wenn man feststellt, hier haben wir eine Veranstaltung, die mit den bisherigen Mitteln nicht mehr ausreichend finanziert ist, wie viel ist die uns denn wert? Und wenn man dann so deutlich den Zuschuss anhebt, fast 50% draufsetzt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass man in dem Sinne auch Filmstadt sein will.
Besondere Unterstützung von der Landeshauptstadt erfährt auch, wenn wir jetzt X-Ground betrachten, die Jugend.
Ja, die Youth Days werden von uns ja mitgefördert. Gibt es auch eine Kooperation mit dem Wiesbadener Medienzentrum, die ja Medienarbeit, medienpädagogische Arbeit leisten. Und natürlich gibt es auch ein Preisgeld, das die Landeshauptstadt Wiesbaden zur Verfügung stellt. Auch das hat schon Tradition, damit fangen wir jetzt nicht erst an. Denn wir möchten ja schon, dass junge Leute selber Spaß dran kriegen, Filme zu machen. Vielleicht kommt ja mal wieder ein Schlöndorff aus Wiesbaden, ne, der es bis zum Oscar-Preisträger bringt. Nein, das wäre jetzt vermessen, aber generell erstmal die Neugierde zu wecken, wach zu halten, Möglichkeiten zu bieten und dann auch eine Bühne zu bieten. Wie es bei den Youth Days ist, dass Filme von jungen Menschen ihr Publikum finden. Und das unterstützen wir gerne.
Da die Kinos im November geschlossen sind, kann das Filmfest aktuell nur on demand stattfinden. Der Plan ist, das Programm doch noch im Dezember zu zeigen und Gäste einzuladen. Werden dann noch weitere Hilfen von Ihnen zu erwarten sein?
Ja, wir haben ja zunächst mal das Thema mit der Auswahlbürgschaft schon besprochen und das wird zum Jahresende abrechnen. Wie viel ist an Geld reingekommen? Wie viel musste eingesetzt werden, um das Festival überhaupt laufen zu lassen? Schon der Hybridbetrieb, der jetzt geplant war, hat ja mehr Kosten gebracht. Es mussten ja Filmrechte gesichert werden, um es auch online zeigen zu können. Die ganze Technik muss funktionieren, war vorher in der Form ja auch nicht da. Und jetzt nochmal einen zweiten Anlauf zu machen, also ganz großen Respekt vor dem Team, dass sie jetzt sagen, nicht nur sagen, okay, dann machen wir es halt nur online, geht halt nicht anders, sondern sagen, nein, Kino gehört ins Kino. Ja? Und am Computer, das ist nicht genau dasselbe. Da muss ich sagen, ja, das zeigt schon, da ist viel Ausdauer da, Ausdauer, die über Jahrzehnte ja schon trägt, aber die auch in einer so schwierigen Situation sagt, wir wollen diese kleine Chance, die es gibt, dass wir im Dezember wieder im Kino vor Menschen die Filme zeigen können, die wollen wir nicht verstreichen lassen. Und jetzt drücken wir alle mal ganz fest die Daumen, dass die Kinos, also Murnau und Caligari, die Filme dann auch im Dezember zeigen können.
Aber im Moment gibt es noch keinen finanziellen Handlungsbedarf.
Haben wir bisher noch kein Gespräch darüber geführt.
Die Macher von X-Ground müssen nicht befürchten, plötzlich mit Miesen dazustehen. Also es wird ihnen geholfen.
Das ist die feste Zusage nicht nur des Dezernenten, sondern der Rathauspolitik.
Und wir hören des Dezernenten Lieblingsband Die Ärzte mit einem Titel aus der neuen CD Hell. Wer verliert, hat schon verloren. Andrea, wie wichtig ist diese Zusage des Kulturdezernenten?
Das ist natürlich sehr wichtig und das gibt uns auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wie das die nächsten 9 Tage weitergeht, wie viele Tickets, wir haben, etwas lief sehr gut im Vorverkauf, dann gab es so eine kleine Stagnation. Wir gehen aber auch mal davon aus, dass viele kaufen halt, die entscheiden sich, ob sie in den 48 Stunden Zeit haben, den Film zu schauen. Deshalb können wir gar nicht beurteilen und sagen, wie viele Tickets wir verkaufen. Ich weiß von befreundeten Festivals, die viel größer sind wie wir und aus dem Norden Deutschlands, die haben 3000 Online-Tickets verkauft. Das ist natürlich nicht die Welt. Ja? Und insofern ist es für uns natürlich ganz, ganz prima, dass wir wissen, dass wir auf sowas zurückgreifen können. Weil unsere Einnahmen, unsere Ticketeinnahmen sind ein ganz, ganz großer Teil unserer Gesamtfinanzierung. Ja?
Falls die Veranstaltungen im Dezember möglich sind, wird man dort auch Gäste erwarten dürfen?
Ja, also ich denke mal, wenn ich wieder ein Beherbergungs- und Hotelverbot, aber wir sind ja dann keine Touristen, das sind ja Dienstreisen, ausgesprochen wird, können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass ganz viele deutsche Filmemacher und Filmemacherinnen kommen. Wir haben natürlich auch die alle informiert. Also ich war nicht nur am Telefon, es gab auch von unserer Gästebetreuung Mailings und wir haben ganz viele so tolle Mails zurückbekommen, dass sie das klasse finden, dass wir uns mit Händen und Füßen wehren, in Anführungsstrichen, und versuchen ins Kino zu gehen. Und fast alle haben gesagt, sie kommen dann im Dezember. Und das finden wir natürlich ganz toll. Auch viele europäische Gäste haben das gesagt. Natürlich haben wir gesagt, wir warten jetzt erstmal bis Ende November und gucken, wie die Situation wird, bevor wir jetzt weitere Tickets buchen oder umbuchen. Das müssen wir halt schauen. Aber die Filmemacher wollen vor Publikum sein. Ja. Die wollen ihre Filme nicht, sie wollen einfach sehen, wie das Publikum reagiert und auch mit denen in Austausch kommen. Und das geht nicht im Chat.
Na klar. Was ist denn mit den Veranstaltungen, die ihr geplant hattet? Werden die auch stattfinden oder nur 2, 3? Wie sieht das aus?
Also wir haben ja eh nicht so viele Rahmenveranstaltungen wie sonst, weil ja klar war, dass weder Partys, also keine Discos, keine Konzerte von Bands, das haben wir ja alles schon gestrichen. Das gibt's ja dieses Jahr leider nicht. Besonders leider, weil wir seit Jahren angefangen haben, immer einen Abend für eine Wiesbadener Band sozusagen als Bühne auch in der Krypta anzubieten. Leider geht das dieses Jahr nicht. Ich hoffe aber nächstes Jahr wieder. So, wir haben vom Rahmenprogramm ja eigentlich so geplant, dass wir alles mitnehmen in den Dezember. Da habe ich auch schon vom Vortrag bis zur Plakatausstellung, die Ausstellung mit der Videokunst im Nassauischen Kunstverein, die läuft ja sowieso schon. Und wird auch noch weiterlaufen bis in den Februar, da wird man sie hoffentlich angucken können. Und das Einzige, was wir jetzt online anbieten werden, ist der Workshop von der AG Dokumentarfilm über den Kinoton. Das wird dann zu dem Termin, wie er angegeben ist im Programmheft, auch bei uns über die Homepage dann online stattfinden. Der Rest soll alles stattfinden im Dezember.
Soll alles stattfinden. Das wäre ja wunderbar und darüber freuen wir uns alle. Und das ist auch ganz prima, dass die Kinos frei sind, dass die alles freigeräumt haben. Dann.
Oh ja.
Also
na, die freigeräumt, die sind einfach nett und haben uns versucht
Caligaris,
zu helfen.
Die Caligaris und die Murnaus.
Ganz also, toll, ganz, ganz toll.
Zum Schluss noch die Frage nach dem Schwerpunktthema des nächsten Jahres. Worauf dürfen wir gespannt sein?
Ja, Amerika.
Aha. Wollen wir nochmal das bemühen, was der frühere Oberbürgermeister Helmut Müller im letzten Jahr gesagt hat? Aha, ihr habt solche Länder im Programm, Philippinen, Brasilien, Italien und dann passiert immer irgendetwas Furchtbares.
Ja.
Und dann seid ihr immer sehr aktuell.
Ja, in der Nacht der Wahl oder in den Nächten der Wahl habe ich dann auch schon gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt was Schlimmes passiert, machen wir keine Länderschwerpunkte mehr. Aber das war natürlich nur ein kurzer Gedanke. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz, ganz spannend wird, auch in den Filmen, die wir dann nächstes Jahr zeigen können.
Klar, wir sind ja auch nicht abergläubisch, sondern freuen uns darauf und sind gespannt. Aber erstmal jetzt die folgenden Tage. Online on demand, man kann sehr viele Filme gucken und je öfter man das versucht hat, sich da reinzufinden, wird es immer besser gelingen. Und wer es nicht schafft, der hat dann hoffentlich den Dezember.
Ja, oder wir haben eine Help-Nummer auch im Büro. Man kann sich auch an unser Büro wenden, das
also,
sieht man dann.
Für alles ist gesorgt.
Ja.
Und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Andrea Wink.
Ja, danke für die Einladung, Jutta.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Hinweis auf die Homepage der Blauen Stunde, wo Sie diese Sendung nachhören können. Auch das vollständige Gespräch mit Klaus Lemke. Die Adresse ist wiesbadener-kulturgespräche.de. Und zum Schluss spielt Till Brönner, der gerade auch mit einer vehementen Klage über die Situation der Künstler und Kulturschaffenden an die Öffentlichkeit getreten ist, aus seinem Moviealbum Il Postino.